Suhrkamp Audio.
Ulla Beckiewicz liest aus ihrem Roman Überlebnis.
Die Angst, die ich immer noch habe, ist die zu vergessen. Vergessen ist verlieren, ist verloren sein. Wir wissen nicht, was das Leben ist, noch was der Tod. Wissen nicht, was wir selbst sind oder bleiben. Sind außerstande, unsere Verwandlung in ein gottverlassenes Ding, in einen baren Stoff, in einen Leichenstein zu fassen, zu ergründen. Schauen uns als Spieler im Spiegel, ehe wir Maske machen, und begreifen, ich bin, der ich bin, und der ist nicht von dieser Welt, denn die genügt mir nicht, mich dem, der ich ist, zu erklären. Doch sitzt die Maske, wird der Spiegel zugehängt. Und unser Zeitraum bläht sich, nimmt uns ein, bis wir vergessen, dass wir wussten und nicht mehr wissen, dass wir vergessen haben. Vergessen, heißt es, sei die Vertreibung aus dem Paradies, von dem uns nur ein Staub geblieben, ein Goldstaub und ein hartes Sehnen bloß. Und weiter heißt es, im Sündenfall hätten wir einander in unserer Nacktheit erst erkannt und davon heißt es erst gewusst, dass wir den Tod zu erwarten haben. Der Tod hat es mir angetan, von meinem Anfang an. Durch die kahlen Krankengänge tanzte ich an des Vaters Arzthand, tanzte in die Sterbezimmer ein, tanzte, sang, wollte mich leer singen für die Sterber, austanzen, ihnen meine jungen Jahre unter die alte Haut tanzen. Die Klinkerkliniken standen am Berg. In den Krankengängen roch es nach Wunden und Desinfektion, nach Schwesternkaffee und Hackbraten. Ich tanzte und ich sang, bis die Sterber starben. Dann saß ich still, um ihre Stille nicht zu stören, gab meine Hand und wartete auf den Spalt, von dem die Großmutter mir erzählt hatte, dass er aufreißt, wenn einer stirbt, mitten hineinreißt in das Gefüge hier. Dass der Sterber durch den Spalt geht und der Handhalter seinen Blick ins andere Land nach Bella Vodje werfen kann. Nach Bella Vodje, hatte die Großmutter gesagt und mir erklärt, dass alle Kinder ihre kleinen Seelen zum Schlafen in den Garten von Bella Vodje schicken. Sie kannte das andere Land. Es liege im Osten, hatte sie gesagt. Da kam sie her und wollte da auch wieder hin. In meinem Kindheitshaus voller schlagender Uhren, bunter Glasbildfenster, Keller- und Dachbodengeheimnisse, mitten in der Gartenwildnis unter den Baumschatten wohnte ich mit den Eltern, dem Bruder und der Großmutter im ersten Stock. Unter uns wohnten die Besitzer des Hauses, alte, ehrbare Leute, die ihren Sohn fürs Vaterland verloren hatten und seine Kinderzähne in Gold gefasst als Ringe an den Händen trugen. Meine Mutter hatte den Vater verloren und manchmal kam ihre Mutter zu Besuch und sie sprach mit ihr von dem Vater. Mein Vater hatte seinen Vater verloren und manchmal sprach er mit ihr sprach manchmal von ihm mit seiner Mutter. Die wohnte bei uns als meine Großmutter und schlief mit mir in einem Zimmer und sprach manchmal von ihrem Vater, den sie verloren hatte. Bei Gewitter trafen sich alle im Hausflur, wo die Standuhren jede Viertelstunde schlugen und der Blitz in die bunten Glasbildfenster fuhr, wo Stuckgesichter flüsterten und Deckenblumen blühten in allen Farben der Glasbildfensterblitze. Die Mutter und die Großmutter erzählten die Todesgeschichten. Die Väter, der Väter und der Großväter, die Söhne und die Töchter hörten die Balken ächzen und die Dielen knarren, die Hausbesitzer drehten mit leeren Händen ihre Fingerringe. Hinter dem Haus im Garten stand ein gespaltener Apfelbaum, durch dessen Spalt ich manchmal bis in den Garten von Bella Vodje sehen konnte, wo die Seelen all meiner verstorbenen Tierleute und deren Eltern und Großeltern und so fort zur letzten Ruhe gefunden hatten. Am Fuße dieses Baumes waren ihre Gräber, in denen ich die Körper der gefallenen Vögel, der ertrunkenen Käfer, der vertrockneten Frösche und der vergifteten Igel mit gefalteten Flügeln, Fühlern, Schenkeln, Pfoten in Streichholzschachteln und Zigarrenkisten gebettet und begraben hatte. Die goss und schmückte ich und schaute auf den Baumspalt wie auf das goldene Tor Jerusalems und prophezeite allen, die dort lagen, Wiederauferstehung mit allen ihren Flügeln, Schenkeln, Pfoten. Denn, dass sie nie mehr würden fliegen können, kriechen, schwimmen, konnte ich nicht tragen. Schon gar nicht, als ein Froschkönig aufgetaucht war aus dem Teich neben dem gespaltenen Baum und kurz darauf wieder untergetaucht, um nie und nimmermehr aufzutauchen. Ich hatte mir einen Frosch gewünscht. Der Vater hatte gegraben und gemauert und Wasser in das Loch neben dem Apfelbaum laufen lassen. Und ehe wir am nächsten Morgen hatten losgehen können, um aus dem grünen Ententeich am Stadtschloss Froschlaich zu holen, hockte ich wie jeden Morgen unter meinem Apfelbaum und schaute voller Wehmut und Wohlgefallen auf den neuen Teich und auf die Gräber meiner Verstorbenen. Gedachte Alexanders des Igels, den ich, staunend ergriffen von dem alten Spiel, mit einer Igelfrau Stunde um Stunde seine Kreise hatte ziehen sehen, spürend, dass neben mir das Leben feiert, die Igellust mitsamt ihrer Begleitmusik, Schnarchen von alten Männern, Röcheln von alten Sterbern und mein Juchhe dazu, bis Alexander auf die Seite kippte. Die Igelfrau war weggerannt und Alexander grub die Schnauze zwischen meine Finger. Er sah mich an. Er war mein erster Toter. Die Igelfrau kam nicht zurück. Er blieb in meiner Hand allein. Und als er speckig wurde und die Fliegen kamen, fing ich zu heulen an. Warte ihn unter Margaritenköpfe, wachte und heulte mich durch die Nacht in der Gewissheit, dass jeder Tod ein Fehler sei, ein Pfusch, ein Murks, vielleicht sogar mein Unvermögen, vielleicht sogar mein Fehler, meine Schuld. Hockte unter dem Apfelbaum am Teich, dachte an Alexanders Igelseligkeit und sah, winzig und grün, einen neben mir hocken. Mit meinem kleinsten Finger kam ich ihm entgegen, strich über seinen kalten Rücken und war aufgeregt. Es pulste, klopfte, drängte durch den kleinen Leib. Ich fing zu singen an. Ich musste immer singen, wenn es drängte, mich oder sonst wen, ganz egal wohin. Und als ich am Abend immer noch sang und der Frosch immer noch neben mir saß, brachte der Vater ein Einwegglas, baute ein Leiterchen aus kleinen Stöcken, schob es mit Gras und Blättern in das Glas, füllte Teichwasser ein, nahm das Wesen neben mir zwischen die großen Finger und setzte es im Glas auf eine Leitersprosse. Wir trugen das Glas ins Haus. Wir stellten es auf den Tisch. Wir aßen zur Nacht. Doch als ich schlafen gehen sollte, begann der Frosch zu zittern, raste die Leiter rauf und runter, stieß am Glasrand an, raste weiter rauf und runter wie im Fieber. Kriegen kalte Frösche Fieber und was dann? Die Eltern wussten's nicht. Ich sang. Der Frosch ließ sich auf seiner siebten Sprosse nieder. Leib im Wasser, Kopf in der Luft, schaute er mir wie Alexander in die Augen und fing in dieser langen Nacht zu wiegen an, im Takt der Lieder, deren großes Ganzes mich derart ergriff, dass ich zu weinen anfing über die Geschichten von armen Mädchen, die so gehen, dass die Wassermänner kommen und mit ihnen umgehen, die so gehen, bis sie untergehen, im Meersand, mit den Männern oder, was noch süßer schlimm ist, ganz allein. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Erwachte, sah das leere Glas und trocken, schon ganz trocken, den kleinen Hüpfer auf dem harten Boden. Als ich ihn einfing, klebte er an meinen Händen fest. Es pulste, klopfte, drängte. Ich setzte ihn zurück ins Glas. Wir waren aufgeregt. Ich sang. Und als das Licht kam, waren wir eingetaucht in Liedgeschichten von Lilofeen und von Wassermännern hinab bis auf den Königsgrund. Am Morgen trug der Vater das Glas über den Friedhof meiner Tierleute zurück zum Teich unter den Apfelbaum und zog den Frosch auf seinem Leiterchen heraus. Stunde um Stunde hockten wir nebeneinander. Der Vater war schon lange fortgegangen. Wir sahen uns nicht an, hockten und starrten in den trüben Teich, wussten, Menschen und Froschwelt können zusammen nicht kommen. Mein Weinen war eine Froschmelodie. Es pulste, klopfte, drängte, der Teichrand bebte. Der neben mir tat seinen großen Sprung, schwamm mir davon 10, 20 Stöße weit bis in die Mitte unseres Teichs. Dort tauchte er unter. und nur wegen der Schwimmhäute zwischen den Zehen, die noch einen Augenblick in die Luft geragt hatten, konnte ich mir bisweilen begreiflich machen, dass der Mann ein Frosch gewesen war. Hatte die Großmutter mir nicht gesagt, dass der Spalt reißt, wenn einer liebt, genauso wie wenn einer stirbt? Hatte sie mir nicht gesagt, lieber könnten wie Sterber durch den Spalt gehen und ihren Blick ins andere Land nach Belavodje werfen? Jeden Tag ging ich zum Teich und sang. Im Winter hackte ich das Eis auf, streute Goldfischfutter in die Löcher, sang, bis das Eis knackte, ruckte und wieder zusammenfuhr. Ich war 5 Jahre alt, wollte nie mehr lieben, um niemals niemand mehr zu verlieren, wollte behalten und erinnern, taufte den Froschmann posthum Klaus, ritzte den Namen in eine Schiefertafel, die beim letzten Herbststurm vom Dach gefallen war, und stellte sie als Tafel des Gedenkens in die Mitte meines Friedhofs zwischen die Gräber meiner Tierleute in gerader Linie vor den Spalt des Apfelbaums.
Der Roman Überlebnis ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 139 Seiten und kostet 14,80 Euro.